Ja, guten Abend. Unser heutiger Wochenabschnitt ist der längste in der ganzen Tora, und hat ja durchaus einige unterschiedliche Themen. Also es geht zunächst nochmal weiter mit dem, was wir im vorigen Abschnitt hatten, mit der Musterung der Leviten und ihren einzelnen Aufgaben beim Tragen des Bundeszeltes, wenn das Lager der Israeliten aufbricht. Danach wird dann das Gebot gegeben, Aussätzige und Personen, die Ausfluss haben. Das hatten wir ja gesehen, das kann bei Männern Samenausfluss, bei Frauen Blutausfluss sein. Die müssen als unrein aus dem Lager hinausgeschickt werden. Es kommt dann der Fall von Personen, die etwas veruntreut haben und das zurückerstatten müssen. Und dann eben, was du, Anita, gerade angesprochen hattest, die der lange Abschnitt über die sogenannte Sotah, die sich von ihrem Ehemann abwendende und des Ehebruchs verdächtige Frau. Und das ist ein ganz merkwürdiges Ritual, was über die ergehen soll, das beschrieben wird, wo wir eben gleich ausführlichere Sachen zu haben. Danach geht es um den Nazireer oder kann auch eine Frau eine Nazireerin sein, die ein Gelübde ablegen, sich des Genusses von jeglichen Früchten des Weinstocks, sei es essbare wie Weintrauben oder eben Getränke, Wein, zu enthalten und auch sich ihr Haar nicht zu scheren. Danach kommt der Priestersegen, der Segen, den diejenigen, die als Nachkommen Aarons gelten, über die Israeliten sprechen sollen. Und das ist durchaus etwas, das bis heute in der Liturgie benutzt wird. Also in Israel ist es üblich, dass bei jedem Morgengebet in der Synagoge, soweit Priester da sind, die im Verlauf des Gebetes diesen Segen sprechen. Im Ausland ist es nur üblich an den großen Feiertagen. Und dann kommt der lange Abschnitt mit den Opfern der Stammesfürsten zur Einweihung des Altars der Stiftshütte, wo wirklich alle 12 mit Namen aufgeführt werden, und obwohl sie eigentlich alle dasselbe opfern, trotzdem nochmal, es jedes Mal bei jedem Einzelnen wiederholt wird. Und mir ist auch beim Durchsehen aufgesehen, nicht nur, dass dieser Wochenabschnitt aufgefallen, nicht nur, dass dieser Wochenabschnitt so lang ist, sondern auch, dass es unendlich lange Midrashim dazu gibt. Also es scheint vielleicht gerade, weil manche Merkwürdigkeiten da sind und auch dieser Text gerade mit den Opfern des Stammesfürsten, weil der irgendwo ziemlich trocken zu lesen ist, scheint das noch besonders die Fantasie inspiriert zu haben, diesen Texten einen Sinn abzugeben. Was ich zunächst mal sehen wollte, ist, wie die Ausleger erklären, wie wir von einem Thema zum anderen kommen. Denn es ist ja durchaus nicht etwas, also wir haben ja keine Geschichte, die chronologisch abläuft, kein geschlossenes Thema wie verschiedene Opfer, wie die Wohnstätte, sondern es sind schon Dinge, deren Zusammenhang nicht so offensichtlich ist. Und also der erste Übergang ist eben der von der Musterung der Leviten zu dem Hinausschicken der Aussätzigen und Ausflusshabenden. Und das ist noch, würde ich sagen, in den beiden Erklärungen, die wir hier von Ibn Ezra und von Ramban haben, eigentlich relativ naheliegend. Also Ibn Ezra schreibt, der Abschnitt, sie sollen aus dem Lager schicken, wurde hier angeschlossen, weil die Shechina, die Gottesgegenwart, in den Lagern ist, wenn sie unterwegs sind und wenn sie lagern. Und Ramban sagt, nachdem er die Wohnstätte errichtet hatte, befahl er das Fortschicken der Unreinen aus dem Lager, damit das Lager heilig sei und würdig, dass die Schechina in ihm weile. Und dies ist ein Gebot, das sofort und für die Generationen gilt. Das ist vielleicht so ein gradueller Unterschied, dass Ibn Ezra schon davon ausgeht, dass die Gottesgegenwart schon im Lager ist, und Ramban vielleicht noch erst eher so das Fortschicken der Unreinen als eine Bedingung dafür sieht, dass die Schechina im Lager sein kann. Und er betont eben auch, wenn er ihm sagt, es ist ein Gebot, das sofort und für die Generationen gilt, er schließt das damit ein, dass es eben nicht nur für das Bundeszelt in der Wüste, sondern auch für den Tempel gilt. Und wir hatten ja beim letzten Mal gesehen, dass Ramban gesagt hatte, dass die Gebote im Buch Numeri eigentlich zum größten Teil Gebote sind, die sich nur auf die Zeit der Wüstenwanderung befassen. Und hier hat also eine der Ausnahmen, wo ihm gesagt wird, dass dieses Gebot auch für spätere Zeiten gilt. Dann der Übergang weiter in dem Fall der Veruntreuung. Da kommt noch das zusätzliche Problem dazu, dass es ein Thema ist, was ja eigentlich schon im Buch Levitikus behandelt wurde. Und auch die Frage sich stellt, ja, warum kommt es denn nochmal? Und dazu schreibt Rashi, die Schrift greift hier zurück und schreibt den Abschnitt über den, der raubt und einen Meineid leistet. Und dies wird im Wochenabschnitt und er rief, nämlich dem ersten Wochenabschnitt von Levitikus gesagt. Und wenn er ihm gegenüber veruntreut und es seinem Gefährten gegenüber geleugnet hat, und es wird hier wiederholt wegen zwei Dingen, die neu sind. Das eine, das geschrieben steht, und sie sollen bekennen, das lehrt, dass man den fünften Teil und das, woran man schuldig ist, nicht aufgrund von Zeugen zurückgeben muss, solange man die Sache nicht bekannt hat. Und das zweite, dass über den Raub am Geher erläutert wird, dass er den Priestern gegeben wird. Denn es heißt ja im Prinzip, also wenn jemand etwas gestohlen hat, muss er plus ein Fünftel des Wertes demjenigen, dem er das gestohlen hat, zurückgeben, beziehungsweise dessen Nachkommen, wenn die Person gestorben ist. Und es wird eben der Fall genannt, dass jemand kein Nachkommen oder eigentlich niemanden hat, der für ihn Löser ist. Und da kommt natürlich die Frage, wie kann das sein? Jeder Israelit hat doch irgendwelche Verwandten. Und auf die Weise kommt man eben dazu, dass hier mit der Ger, der Fremde und eben in der Auslegung der Rabbinen ist das immer schon der ausdrückliche Konvertit zum Judentum, dass das eigentlich die einzige Person sein kann, die keine Familie hat. Auch nicht mal im so und so vielten Grad. Also da kommt dieser Gedanke her. Und eben wenn es so eine Person da ist, die keine Erben hat, soll das Geraubte also dann den Priestern gegeben werden. Also Rashi konzentriert sich hier eigentlich mehr darauf, warum das nochmal gebracht wird und was die Neuerungen sind. Und Ramban erklärt eigentlich, wieso das dann hierhin passt. Und da die Schrift Israel nach seinen Sippen und Vaterhäusern gezählt hat und von ihnen zahlreiches Volk, das unter ihnen ist, abgeschieden hat, vervollständigt sie die Schuld des Raubes mit der Vorschrift für den Raub an einem Geher. Ja, dieses zahlreiche fremde Volk, das wird schon im Moment des Auszugs aus Ägypten gesagt, klingt eigentlich überraschend, wo es heißt, und eben viel fremdes Volk zog mit ihnen. Und wir werden das auch noch im weiteren Verlauf sehen. Bei dem Murren in der Wüste teilweise sind es eben gerade diese, die nicht dazugehören, sondern die Fremden, die als erste murren. Und die sind ja nicht mitgezählt worden, weil wir ja gerade im Abschnitt vorher die Zählung Israels nach seinen Sippen hatten. Aber die bleiben natürlich auch da. Und so erklärt Ramban, dass also hier jetzt der Punkt war, zu sagen, was geschieht, wenn man denen etwas gestohlen hat. Chiskuni schreibt dazu, dieser Abschnitt behandelt den Raub am Geher und der Abschnitt im Buch Levitikus den Raub an einem Israeliten. Also auch diesen thematischen Unterschied, da dort, also in Levitikus, geschrieben steht und es seinem Gefährten gegenüber geleugnet hat, also jemandem, der zum eigenen Volk dazugehört. Der Abschnitt über die Veruntreuung wurde an den Abschnitt über die Ausflusshabenden und Aussätzigen angeschlossen, um dich zu lehren, dass der Ausfluss und der Aussatz durch Veruntreuung und Sünde kommen. Also auch so einen Tun-Ergehens-Zusammenhang zu finden. Ja, wie kommen wir dann weiter zu der Frau, die des Ehebruchs verdächtig ist? Rashi sagt dazu, was steht vor dem Abschnitt geschrieben? Und das Heilige eines jeden soll ihm gehören. Das ist noch der Abschnitt der letzte Vers von dem Abschnitt über die Veruntreuung. Und da sagt jetzt Rashi, wenn du bei den Geschenken für die Priester säumig bist, die werden sozusagen hier nebenbei zu dem Fall der Veruntreuung, wo sie dem Fremden gestohlene bekommen, erwähnt. Also wenn du bei den Geschenken für die Priester säumig bist, bei deinem Leben, du wirst zu ihm kommen müssen, um die Sotah zu ihm zu bringen. Und eben Ezra geht eigentlich auf die sprachliche Parallele ein und die Bedeutung der Sotah. Also wie eigentlich dieses Wort Sotah erklärt wird, dass die Frau sich ihm untreu erwiesen hatte. Das heißt auf dem Hebräischen Ma'alabo Ma'al, Und das ist dasselbe Wort eben Ma'al, die Wurzel, die auch bei dem Veruntreuen Lim'ol Ma'al in dem vorigen Abschnitt kam. Das ist, wenn man das auf Hebräisch liest, ist das durchaus etwas, was sehr ins Auge springt, dass hier in beiden Abschnitten dasselbe Verb benutzt wird. Und dann haben wir schließlich noch den Übergang zu dem Nazireer. Rashi fragt, warum wurde der Abschnitt über den Nazireer an den Abschnitt über die Sotah angeschlossen? Um dir zu sagen, dass jeder, der eine Sotah in ihrem Verderben sieht, sich des Weines enthalten wird, denn dieser führt zum Ehebruch. Ibn Ezra, manche sagen, dass der Grund für den Anschluss des Abschnitts über den Nazireer an den Abschnitt über die Sotah ist, dass ihr Sohn ein Nazireer sein wird, wenn sie nicht verunreinigt wurde. Und da ist mir eingefallen, die Prophetenlesung, die zu diesem Abschnitt gelesen wird, nämlich die Geschichte von der Geburt des Samsons, dieses merkwürdigen Richters, der eben auch als eigentlich als Nazireer geboren wird und der seine Kraft so lange hat, wie seine Haare nicht geschnitten werden. Eigentlich die Geschichte könnte man sagen, wie seine Mutter erfährt, dass sie schwanger werden will. Da ist so ein bisschen ein Geruch von verdächtiger Beziehung da. Das heißt eben, also die Mutter Samsons, deren Name nicht gesagt wird. Sie ist einfach nur die Frau Manoachs. Und es wird ihr gesagt, dass ihr der Engel des Herrn erschien und ihr eben gesagt hat, sie wird einen Sohn bekommen und sie soll selber nichts Unreines essen und hat ihr eben gesagt, dass dieser Sohn Israel retten wird. Und als sie das ihrem Mann erzählt, sagt der Mann, er möchte diesen Engel doch noch mal, auch mal gerne sehen. Also irgendwo steht da so im Hintergrund, ist das wirklich ein Engel oder bist du von jemandem anderen schwanger geworden sozusagen? Und es ist dann auch auffällig, dass dann der Engel ist wirklich so nett, noch ein zweites Mal zu kommen. Und als die Frau auf dem Feld ist, das ist auch schon irgendwo verdächtig. Also im Grunde genommen, wenn man gerade vor dem Hintergrund der Geschichte der Sotah, die Geschichte von den Eltern Samsons liest, dann ist da nicht nur die Thematik des Nazireas, sondern auch im Grunde genommen der unterschwellige Verdacht, den der Manoach wohl hat und den der Engel, da sich eben als Engel erweist, dann auch ausräumen kann. Wobei dieser Text im Grunde genommen auch im Matthäusevangelium ist das eigentlich die Vorlage für die Weissagung der Geburt Jesu. Der Retter für Israel, das ist eigentlich als aus Richter 13 genommen. Ja, also das ist die eine Meinung, die Ibn Ezra anführt, dass sozusagen, wenn die Frau sich als unschuldig erweist, sie als Belohnung einen Sohn haben wird, der ein Nazireer wird. Und seine eigene Meinung ist, meiner Meinung nach wurde er angeschlossen um der Nazireerin willen. Das heißt ja ausdrücklich, dass eben auch ein Mann und eine Frau dieses Gelübde ablegen können, die das Gegenteil der Untreuen ist. Denn der Wein ist der Grund für die meisten Übertretungen. Und eine Frau, die ihr Haar nicht ordnet, weil ja eben der Nazireer sein Haar nicht schneiden und pflegen soll, hat kein Interesse daran, dass jemand mit ihr schläft. Sozusagen, sie ist bereit, sich zu vernachlässigen. Und man kann davon ausgehen, dass sie nicht an Ehebruch denkt. Ja, wir kommen dann weiter zum Priestersegen. Dazu sagt Ibn Ezra, der Abschnitt über den Priestersegen wurde an den Abschnitt über den Nazireer angeschlossen. Als die Tora des Nazireers, der heilig ist, weil er sich eben mit seinem Gelübde Gott geweiht hat, abgeschlossen war, wurde die Tora der Priester, die heilig sind, erwähnt. Also wir haben nun zwei Gruppen von Figuren, die eine besondere Heiligkeit haben. Ja, und dann kommt die Frage, wieso hören wir eigentlich erst jetzt von den Opfern der Stammesfürsten? Denn die werden ja zur Einweihung des Altars, des Bundeszeltes gebracht. Und das hatten wir ja eigentlich schon lange. Also wir hatten schon am Ende von Exodus die Einweihung des Bundeszeltes und dann noch mit dem Opfer Aarons in Levitikus. Also wieso kommen wir jetzt eigentlich nochmal chronologisch zurück? Dazu schreibt Ramban, dieser Abschnitt wurde hier geschrieben, weil er am ersten Tag der Einsetzung der Priester Mose aus dem Begegnungszelt zurief. Also das ist genau der Anfang von Levitikus und er ihm alle Abschnitte sagte, die vom Anfang des Buches Levitikus bis, und es war am achten Tag in Levitikus 9,1 kommen, die sich mit den Vorschriften für die Opfer befassen. Und vom achten Tag an sprach er zu ihm alle Abschnitte ab, dies ist das Tier, das ihr essen sollt, die Vorschriften über das Verbotene und das Erlaubte sind. Und alle enthalten auch Angelegenheiten der Opfer. Und die Angelegenheiten setzen sich bis zu dieser Stelle fort, wie ich erklärt habe. Und nachdem er die Gebote abgeschlossen hatte, die er Mose befohlen hatte, Israel zu sagen, und in allen befinden sich Vorschriften des Gottesdienstes, der Opfer, der Bewahrung des Begegnungszeltes und des Dienstes an ihm, griff er hier zurück, um die Spende der Stammesfürsten bei ihren Opfern zu sagen, die vom 8. bis zum 19. Tag des Monats dargebracht wurden oder bis zum 12. Tag des Monats nach den Worten unserer Rabbiner. In diesen zwei Möglichkeiten kommt auch noch eine Diskussion unter den Rabbinen, an welchem Tag denn sozusagen die Opfer dargebracht worden sind. Denn wir hören ja, dass das Bundeszelt am ersten Tag des ersten Monats eingeweiht wird. Aber es gibt ja die 8 Tage, an denen Aaron und seine Söhne ihre Opfer bringen sollen, bevor sie so weit sind, dass sie als Priester Dienst tun können. Und da gibt es eben die eine Meinung, die sagt, sie haben diese Opfer schon in den 8 Tagen vor dem ersten Tag des ersten Monats dargebracht. Und da ist dann die Konstruktion, dass Mose sozusagen 7 Tage lang das Bundeszelt aufgestellt hat, damit sie ihre Opfer bringen können und dann wieder abgebaut hat und es also 8-mal wieder aufbaut, bis es dann beim 8. Mal am ersten Tag des ersten Monats stehen bleibt. Und das andere, die andere Meinung ist halt, dass die Opfer der Priester am ersten Tag des ersten Monats beginnen. Und dann kommen eben erst die 8 Tage des Priesteropfers, dann die Einweihung, also dann die volle Einweihung durch die Priester, die jetzt ihre Einsetzungswoche durchgemacht haben und dann eben dann anschließend die Opfer der Stammesfürsten. Ja, also soweit zu dem, was die Ausleger über die Beziehung zwischen unseren Abschnitten sagen. Sind da Fragen, Anmerkungen zu da?
Also ich muss sagen, ich habe jetzt völlig den Faden verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wo Sie waren. Und mittlerweile haben sich bei diesem langen Text so viele Fragen angefangen, dass das ein Vortrag für sich wäre.
Ja, vielleicht hätte ich hinter jedem eine Pause machen sollen. Ich bin jetzt wirklich jetzt den ganzen Abschnitt durchgegangen. Ich versuche es vielleicht nochmal gerade kurz zusammenzufassen. Also wir haben den ersten Übergang in Kapitel 5, Vers 2, wo eben nach dem Ende der Musterung der Leviten das Hinausschicken der Aussätzigen und Ausflusshabenden kommt. Und da war die Begründung, die gegeben wurde, nachdem jetzt also in den Abschnitten vorher und was wir auch im Wochenabschnitt letzte Woche hatten, eben beschrieben ist, wie die Israeliten um das Bundeszelt und um die Bundeslade herum lagern sollen, jetzt sichergestellt werden muss, dass kein Unreiner im Lager ist, weil dort eben Gott gegenwärtig ist. Das ist der erste Übergang, dann ein paar Verse weiter in Vers 5, 6 geht es über zu der Veruntreuung. Und da war ein Problem, dass es ein Thema war, das schon im Buch Levitikus kam. Und hier wurde eben gesagt, die Neuerung ist eigentlich, dass es jetzt auch um die Veruntreuung an dem Fremden geht. Und das hat einerseits geholfen, das zu verbinden mit der Zählung der Israeliten vorher, zu sagen, neben denen, die gezählt worden sind und die sozusagen in geordneten Gruppen um die Wohnstätte lagern, sind auch noch die Fremden da. Und die andere Erklärung war zu sagen, dass das Thema der Veruntreuung angeschlossen worden ist an die Ausweisung der Unreinen, weil Ausfluss und Aussatz auch Strafe für Veruntreuung sein können.
Ja, vielleicht
Ich gehe
sollten.
erstmal hier ein, sind bis dahin noch Sachen zum Nachfragen.
Ja, darf ich anfangen?
Ja, bitte.
Im ersten Ibn Asra, weil die Schrina in den Lagern ist, wenn sie unterwegs sind und wenn sie lagern. Das heißt also immer.
Ja, denn die also man stellt sich vor, dass die Schechina, die Gottesgegenwart, ja über der Bundeslade schwebt. Und wenn das Ganze lagert, Also dann befindet sich die Bundeslade im Allerheiligsten in der Mitte des Lagers. Und wenn sie unterwegs sind, dann wird die Bundeslade ja auch in der Mitte des Zuges getragen. Sie ist zwar verhüllt, damit man sie nicht sieht, aber sie ist da. Und das kommt ja auch ein bisschen zum Ausdruck, dass in anderen Stellen immer von der Rauchwolke und der Feuersäule die Rede ist, die die Israeliten durch die Wüste führt. Das ist eigentlich auch so das Symbol für die Gottesgegenwart.
Zu der Lade habe ich noch eine Frage. Und zwar, die Lade wird ja meistens Aaron genannt. Ja? Aber
Ja.
ich weiß zum Beispiel bei Friedrich Weinreb wird sie grundsätzlich Teva genannt, weil er dieses Wort benutzt, sowohl für die Lade als auch für die Arche, als auch für das Kästchen, in dem Moses auf dem Nil ausgesetzt wurde. Er benutzt immer das Wort Teva. Was ist der Unterschied? Weil Teva steht nicht in der Tora.
Genau, also denn dieses Wort Teva eben für die Arche, das kommt tatsächlich zweimal vor, eben mit der Arche Noachs und mit dem Kästchen des Mose. Von daher gibt es sprachlich eigentlich keinen Grund, denn es ist wirklich, es ist ein Schrank, ein Aron, der gebaut wird. Und vielleicht bei dieser Übersetzung ist irgendwo der Gedanke, ja, dass sie etwas Heiliges bewahrt, aber da müsste man
Naja,
Weinreb fragen, warum er das so übersetzt hat. Also es
ja,
ist
wir haben
vielleicht.
ja auch das Wort Teva für Natur. Kann das
Nein, das
damit
ist dann anders
irgendwie?
geschrieben. Das klingt ähnlich, aber das sind andere Buchstaben. Das ist
Ach so.
Teva mit Tät und Ein. Das, also von daher,
Mit
weil es
ein.
geschrieben sieht, ist da überhaupt keine
Also keine
Ähnlichkeit.
Verbindung.
Nein.
Nein. Nein, okay. Dann wurde von Ramban gesagt, das fremde Volk, das unter ihnen ist, abgeschieden hat. Was soll man verstehen unter Abscheiden eines fremden Volkes?
Ja, ich habe mich da auch ein bisschen schwer getan mit dem Übersetzen. Also es hat keinen negativen Beigeschmack. Es ist dasselbe Wort, das benutzt wird im ersten Schöpfungsbericht, dass Gott zwischen Licht und Finsternis scheidet. Also im Grunde genommen ist das ein Scheiden, das dazu dient, die Dinge in die richtige Ordnung zu bringen. Da ist keine Wertigkeit mit verbunden.
Weil es
Und
hat einen
eigentlich, also wenn
negativen
Ramban
Touch.
das so erklärt, wird eine gewisse Lücke deutlich, denn wir haben ja eben im letzten Wochenabschnitt ausführlich gehört, wie die Israeliten geordnet sind nach ihren Stämmen und immer drei Stämme zusammen in einer Himmelsrichtung. Und wir wissen zwar, dass diese Fremden da sind, aber wo die lagern, steht eigentlich nirgendwo. Also
Genau,
da
das ist die
fehlt
nächste
was.
Frage. Ja.
Ist, ja.
Ja.
Aber der Gedanke ist wohl, man will halt sozusagen ein Vorbild geben für alle die mal Anteil an dem verheißenen Land haben werden. Und darum werden sie nicht mit erwähnt. Aber und man muss sich wohl vorstellen, dass die alle irgendwo einen Platz halt unter den Israeliten bekommen haben, die ihnen sozusagen Raum in ihrem eigenen Teil gegeben haben. Aber gesagt wird es nirgendwo.
Gut, ich nehme an, Sie gehen ja auf diese Prozedur SOTA noch näher ein,
Ja,
oder?
da haben wir einen eigenen Text zu
Okay,
gleich. Das.
dann gehe ich mal zurück, da haben sicher andere auch noch Fragen.
Ja, sind zu den beiden ersten Übergängen, sind da noch Anmerkungen, Fragen? Ja, dann erinnere ich noch kurz, eben der Übergang zu der Sutta war eigentlich, eigentlich werden drei Argumente gebracht. Das eine Argument, dass im Vers vorher, am Ende des Abschnitts über die Veruntreuung, wurde auch eben neben dem Erbe des Fremden, das unter Umständen der Priester bekommt, es auch noch andere Dinge gibt, die den Priestern zukommen. Und danach kommt die Geschichte mit der Sotah, die ja vor dem Priester geführt werden muss, um den ganzen Ritus mit ihr durchzuführen. Und da wo die Warnung ist, wenn man nicht dem Priester gibt, was ihm gehört, wird man dann plötzlich ihn nötig haben und steht ein bisschen blöd da, wenn man ihm nicht das gegeben hat, was ihm gebührt. Und während, was ich auch sprachlich am naheliegendsten ist, eben der Ausdruck für die Frau, die sich als untreu erwiesen hat und das Veruntreuen im Hebräischen dasselbe Verb ist. Und von daher die beiden Abschnitte eigentlich mit demselben Verb eingeleitet werden. Und zu dem Nazireer haben wir dann im Grunde, dass die Erfahrung der Sotah es ist, die jemanden dazu treiben kann, sich des Weines zu enthalten, weil er eben sieht, dass der zum Ehebruch führen kann, beziehungsweise dass auch eine Frau, die sich des Weines enthält, im Grunde der Gegensatz zu der Sotah ist, beziehungsweise vielleicht auch zum Ausdruck bringen möchte, dass sie eben nicht in diese Situation kommen möchte. Und die andere Meinung, die eben Ezra zitiert hatte, war, dass ein Sohn, der ein Nazireer ist, auch eine Belohnung sein könnte für eine Sotah, die unschuldig verdächtigt worden ist und die dann schwanger werden wird. Da noch Nachfragen zu?
Ja, bei der zu der Prozedur des Gottesurteils, sage ich mal. Es ist ja letztendlich ein Gottesurteil,
Ja.
was über die untreue Frau gesprochen wird. Und wir haben ja bei uns in unserer Rechtsprechung im Mittelalter haben wir ja das sogenannte Schwängerwasser.
Ja, das sind ähnliche Phänomene natürlich,
Das ist etwa das Gleiche, ja.
ja, und wir werden gleich noch sehen, wie sozusagen die traditionelle Exegese damit umgeht,
Okay.
weil es normalerweise sowas eben eigentlich nicht gibt in der Bibel. Ja, dann hatten wir noch den Übergang vom Nazireer zum Priestersegen mit der Begründung, dass es sich in beiden Fällen, sowohl bei dem Nazireer als auch bei den Priestern, um Personen handelt, die auf besondere Weise geheiligt sind. Und die Sache mit den Opfern der Stammesfürsten war eigentlich zu erklären, dass wir jetzt chronologisch zu einem Punkt zurückkommen, der schon viel früher gelegen hat. Und eigentlich denke, was Ramban mit seinen ganzen Erklärungen letztlich sagen will, diese ganzen Vorschriften, die hauptsächlich Opfervorschriften sind, sind vorgeschaltet worden, damit man wahrscheinlich das Opfer der Stammesfürsten besser verstehen kann. Und einfache Begriffe, die da kommen, die schon vorher in dem Opferkult von Levitikus waren.
Ist Nasir und Nasiräer das gleiche?
Ja, also in den deutschen Übersetzungen wird es eben normalerweise mit Nazireer übersetzt. Das hebräische Wort ist Nazir. Und im modernen Hebräischen wird das für, also wenn man im christlichen Bereich für christliche Ordensleute gebraucht. Das, obwohl natürlich Mönch und Nonne nicht dasselbe ist, was ein biblischer Nazireer, aber das Hebräische hat halt für alle diese christlichen Phänomene eigentlich keine Ausdrücke. Und so hat man halt diesen Ausdruck, der so ein bisschen ähnlich, ein etwas ähnliches Phänomen und natürlich nicht dasselbe bringt, hat man hier im modernen Hebräisch genommen, um eben christliche Ordensleute zu bezeichnen.
Welche Frau war denn eine Nazireerin?
Es gibt eine Geschichte von der Königin Helena von Adiabene. Das war ein Königshaus hier irgendwo im Orient, das wahrscheinlich stimmt das sogar historisch, dass die sich zusammen mit ihren Söhnen zum Judentum konvertiert ist, wohl auch in Jerusalem in der Zeit des Zweiten Tempels, also so kurz vor der Tempelzerstörung, gelebt hat. Und Josephus Flavius in seiner Schilderung von Jerusalem erwähnt auch ihren Palast, den es in Jerusalem gegeben hat. Und von der wird gesagt, dass sie ein Nazireergelübde abgelegt hat. Und ich meine, es käme auch mal bei der Berenike, der Schwester des Königs Agrippas, einem der Nachfolger von Herodes, vor, aber ich bin nicht ganz sicher. Also es scheint es gegeben zu haben. Und Paulus scheint es auch mal gemacht zu haben. Das wird in der Apostelgeschichte mal berichtet, dass er wohl auch dieses Gelübde abgelegt hat und auch als er sich dann reinigt davon, dass er auch gebeten wird, sozusagen, um zu zeigen, dass er noch weiter die Gebote einhält, dass er auch für andere Nazireer noch die Opfer mitbezahlt, wird da erwähnt. Also von daher ist das durchaus etwas, was das Neue Testament auch noch kennt. Ja, Frau Dankowski.
Weiß man da Näheres über die Anlässe und Motive, ein solches Gelübde abzulegen, was ja offenbar als zeitlich befristet gedacht ist?
Ja, ich glaube, das Normale ist eigentlich, also wenn man nichts ausdrücklich dazu sagt, war das Normale, glaube ich, einen Monat. Man konnte es auch für länger machen. Es ist der Wunsch, ja, vielleicht Gott etwas zu versprechen oder vielleicht auch der Wunsch, etwas wieder gut zu machen. Also im Grunde genommen gehört das Nazirea-Gelübde ja in die größere Kategorie von Gelübden überhaupt rein. Man kann ja alles Mögliche als Gelübde ablegen, sich bestimmter Speisen zu enthalten oder sonst auch diese Möglichkeit besteht. Und das kann man, ja, die Gründe dafür sind vielfältig. Und sozusagen die rabbinischen Texte befassen sich mehr damit, wie das dann, wie die Prozedur vonstatten geht, als sich mit der Motivation zu befassen, könnte man sagen.
Naja, die Hanna hat ja doch gelobt, wenn ich einen Sohn kriege, dann wird er
Ja,
Nasir.
sowas wäre zum Beispiel ein Gelübde, wo eben ihr Gelübde war, zu sagen, dass sie dann den Sohn zu Gott
Weit.
bringt und eigentlich darauf
Ja.
verzichten wird, ihn selber großzuziehen.
Ja.
Das Frau Dankowski, noch eine Ergänzung oder ist die Hand einfach noch geblieben?
Vielleicht noch mal ein
Ja.
Nachhaken. Diese Art Gelübde ist etwas, was dann der Einzelne, die Einzelne für sich im Stillen beschließt. Und man merkt es nur an den Folgen, wie zum Beispiel eben Verzicht auf bestimmte Speisen und Getränke so, und der Umgang mit der Haartracht. Oder gibt es dafür auch nochmal eine besondere Form für den Staat?
Also die rabbinische Tradition kennt verschiedene Formulierungen, bis etwas wirklich als Gelübde im engeren Sinne gilt, das dann auch verpflichtet ist. Und das ist dann nämlich gar nicht so einfach, wenn man etwas gelobt hat, wo man nachher merkt, es ist unmöglich zu halten oder so, ist das gar nicht so einfach, davon wieder loszukommen. Also es gibt Möglichkeiten, aber das ist nicht so einfach. Und von daher ist das ziemlich genau definiert, welche Art von Formulierungen als Gelübde gelten. Und die müssen schon auch ausgesprochen werden, also nicht notwendigerweise von einer bestimmten Person, aber etwas, was man zumindest mal über seine eigenen Lippen gebracht hat, also nicht einfach nur schweigend beschlossen hat.
Naja, dann.
Ja, wir werden das doch am Ende vom Buch Numeri haben. Da kommt nämlich auch der Fall, da geht es eigentlich um die Gelübde. Und da kommt auch der interessante Fall, dass Väter und Ehemänner die bestimmte Gelübde der Frauen und Töchter brechen können. Das ist auch nochmal eine interessante Frage, die uns dann sicher da beschäftigen wird. Wieso haben die Männer da das Recht reinzureden, was ihre Frauen bzw. ihre Töchter geloben? Also eigentlich, das ist Kapitel gegen Ende von Numeri, das ist eigentlich die klassische Belegstelle für die Gelübde im Allgemeinen.
Na, da bin ich ja schon mal gespannt.
Gut, ich glaube, dann können wir uns der Sotah zuwenden, also dieser Begriff Sotah. Ich habe ihn einfach gewählt, weil es kürzer ist, als wenn ich jedes Mal die ehebrecherische Frau oder sonst was schreibe. Und er kommt eben von einem Verb, das man so erklärt, abweichen sozusagen, vom Weg abweichen und verdächtig werden. Und ich habe hier einen Text genommen, den ich gefunden habe von einem modern orthodoxen Rabbiner, Elchanan Samet, der im Internet auch immer mal wieder Texte zu den Wochenabschnitten veröffentlicht und da eben einerseits die Traditionen bringt, aber auch versucht, das ein bisschen zu aktualisieren. Ich würde nicht sagen, dass seine Interpretation feministisch ist, aber sie hat zumindest eine gewisses Gespür für Probleme, die da sind. Und ich denke, jenseits des konkreten Themas ist das auch wieder ein gutes Beispiel dafür zu sehen, wie anders die mündliche Tora ist gegenüber dem, was man eigentlich vom Worttext der Bibel vermuten würde. Und dass in vielen Fällen wohl auch der Drang der Rabbinen irgendwie war, Dinge doch etwas akzeptabler zu machen. Und man sich vielleicht heute fragen muss, wie man das weiterführt. Ja, also im Grunde genommen beginnt er mit etwas, was vorhin die Frage des Gottesurteils, das angesprochen wurde, angeht. Am Ende seiner Erörterungen zum Abschnitt über die Sotah stellt Ramban das unter allen Vorschriften der Torah einzigartige an der Prüfung der Sotah mit Wasser dar. Und siehe, in allen Rechtsvorschriften der Torah gibt es nichts, das vom Wunder abhängt. Abgesehen von dieser Angelegenheit, die ein feststehendes Zeichen und Wunder ist, das in Israel getan wird. Also soweit Ramban. Die Einzigartigkeit dieser Vorschrift erstaunt in mehrfacher Hinsicht. Das eine ist in dem Bedürfnis nach einem feststehenden Wunder in einer privaten Familienfrage. Also er erläutert das vorher ein bisschen länger. Normalerweise werden Wunder und Zeichen eher für die Gemeinde und nicht für Einzelne gewirkt. Dann das Zweite in dem Bereich, in dem das Wunder wirkt, die Lösung einer halachischen Frage. Man könnte sich sagen, was hat die Halacha mit Wundern zu tun? Die Halacha geht normalerweise nach bestimmten Kriterien, die irgendwo logisch nachvollziehbar sind. Wie kommt hier plötzlich ein Wunder rein? Und dann noch, was eigentlich das Schwerwiegendste ist, in der Art und Weise, in der das Wunder gewirkt wird, durch das Tun von Verbotenem. Weil es dann nämlich heißt in Vers 5,23, da wird ja beschrieben, wie dieses Wasser vorbereitet wird. Und es heißt eben auch, dass der Priester einen Text aufschreibt. Und das steht im biblischen Text nicht eindeutig. Aber das ist die rabbinische Interpretation, dass auf diesem Text auch der Gottesname, der vierbuchstabige Gottesname, gestanden hat. Und das wird uns in Deuteronomium 12 gesagt, dass es verboten ist, den auszulöschen. Also dass man kann ein Stück Papier, auf dem der Gottesname geschrieben ist, das kann man nicht zerreißen, verbrennen, sondern das kann man eben allenfalls an einen bestimmten Ort, wo es sozusagen geschützt abgelegt ist, bringen. Und hier führt diese ganze Prozedur dazu, dass eben der Gottesname in dem Wasser ausgelöscht wird. Also man etwas völlig Unerhörtes geschieht, um dieses Wunder zu ermöglichen. Ja, und er schreibt jetzt weiter dazu. Die Sotah ist eine der Angelegenheiten in der Torah, in der es eine deutliche Kluft zwischen dem Eindruck, den eine einfache Lesung erzeugt, und der Auffassung unserer weisen seligen Angedenkens, der halachischen Auffassung, wie sie in der Mishnah, dem Talmud und der konkreten Halacha gestaltet ist, gibt. Nach der einfachen Lesung, also Wortsinn könnte man auch sagen, geht es um eine Frau, die sich mit einem fremden Mann verborgen hat, und ihr Ehemann hat den Verdacht, dass sie in dieser Verborgenheit unrein geworden ist. Also im Klartext, dass sie miteinander geschlafen haben. Aber er hat es nicht gesehen und es gibt auch keinen Zeugen, der es bezeugen kann. Über den Ehemann kommt ein Geist der Eifersucht. Und um seinen Verdacht zu untersuchen und seine Eifersucht loszuwerden, bringt er seine Frau zum Priester, der sich in der Wohnstätte befindet. Und dort wird der Verdacht in einer Zeremonie untersucht, in der es eine große Demütigung und Unannehmlichkeit für die Frau gibt, selbst wenn sie unschuldig ist. Kurz, es sieht so aus, dass diese Zeremonie der Frau aufgezwungen und nicht nach ihrem Willen gefragt wird. Es sieht so aus, dass sie von Anfang an behauptet, keinerlei Schuld zu haben, und sicher hat sie kein Interesse daran, eine so unangenehme Prozedur über sich ergehen zu lassen, nur weil ein Geist der Eifersucht über ihren Mann gekommen ist. Aus dieser Lesung entsteht der Eindruck, dass in der Angelegenheit eine eindeutig einseitige Position zugunsten des Ehemanns vertreten wird, während die Frau benachteiligt wird. Der Geist der Eifersucht, der über den Mann kommt, löst die ganze Prozedur aus, die in unserem Abschnitt beschrieben wird. Und die reelle Grundlage für seinen Verdacht ist äußerst schwach. Es ist nur der Ehemann, der behauptet, dass sich seine Frau mit einem Mann verborgen hat. Und selbst wenn sie sich tatsächlich verborgen hat, bezeugt diese Tatsache noch nicht, dass sie unrein geworden ist. Die ganze Prozedur basiert auf den Behauptungen des Ehemannes und es ergibt sich, dass die Angelegenheit auf seine subjektive Einstellung Rücksicht nimmt und die Frau den Launen seiner Eifersucht opfert, damit er seine Eifersucht los wird oder umgekehrt sie gerechtfertigt wird. Bevor wir die halachische Auffassung unserer Angelegenheit darstellen, müssen wir Einwände zurückweisen, die unpassend sind. Der verbreitete Einwand, den man aus dem Mund von Leuten unserer Generation hört, wenn sie auf die Angelegenheit der SOTA treffen, ist: Warum gibt es keine parallele Vorschrift zur Überprüfung des Verdachts der Frau, dass ihr Mann sie betrogen hat? Da gilt es sich zu erinnern, dass es in den Vorschriften der Tora keine Symmetrie zwischen Mann und Frau im Bereich des Familienlebens gibt. Die Tora hat dem Mann eine Vielzahl von Frauen erlaubt, aber der Frau nur ermöglicht, mit einem einzelnen Mann verheiratet zu sein. Der Mann betrügt daher seine Frau nicht, denn er darf eine weitere Frau zusätzlich zu ihr heiraten und sie hat keine Möglichkeit, ihn daran zu hindern. Daher befasst sich die Angelegenheit der Sotta ausschließlich mit dem Verdacht des Mannes gegenüber seiner Frau, dass sie ihm untreu geworden sei. Obwohl es in diesen Vorschriften keinerlei Symmetrie zwischen Mann und Frau gibt, heißt dies nicht, dass die Forderung der Treue, die der Ehemann an seine Frau stellen kann, ihn von jeder Forderung freistellt. Der letzte Vers unseres Abschnitts diente unseren weisen seligen Angedenkens als Grundlage, das Recht des Ehemannes, die Prüfung seiner Frau zu verlangen, an die Bedingung zu knüpfen, dass er selbst mit reinen Händen zum Priester kommt. So lernen wir in einer Baraita, das ist ein Text aus der Zeit der Mishnah, der aber nicht in die Mishnah eingegangen ist, im babylonischen Talmud, Traktat Sotah. Es wurde gelehrt, wie es eben in dem Vers heißt, und der Mann ist rein von Schuld und diese Frau wird ihre Schuld tragen. Wenn der Mann von Schuld rein ist, prüft das Wasser seine Frau. Ist der Mann nicht von Schuld rein, prüft das Wasser seine Frau nicht. Maimonides behandelt diese Angelegenheit in Mishneh Torah in den Vorschriften über die Sotta. Und all dies, wenn der Ehemann niemals gesündigt hat. Aber wenn er mit einer ihm verbotenen Frau geschlafen hat, prüft das Wasser seine Frau nicht, wie wir erklärt haben. Und wenn er trotzdem seine Frau trinken lässt, fügt er seiner Sünde ein Vergehen hinzu, das dazu führt, dass der Gottesname sinnlos im Wasser ausgelöscht wird. Und dass über das Wasser der Sotta gespottet wird. Denn seine Frau wird anderen Frauen sagen, dass sie gehurt und das Wasser sie nicht geprüft hat. Und sie weiß nicht, dass die Taten ihres Mannes dazu geführt haben. Daher hat der Sanhedrin in der Zeit des zweiten Tempels, als die Ehebrecher erkenntlich zunahmen, das Fluchwasser abgeschafft. Nach diesen Vorbemerkungen stellen wir die halachische Auffassung der Angelegenheit der Sotta in nur allgemeinen Zügen dar. Erstens ist anzumerken, dass nach der Halacha die Forderung des Mannes, seine Frau zu prüfen, nur akzeptiert wird, wenn sie auf einem rechtlich gut definierten Hintergrund basiert und keinesfalls, wenn es sich um eine private Laune der Eifersucht handelt. Die wesentliche Neuerung in der halachischen Auslegung unseres Abschnitts betrifft Vers 14. Und es kam über ihn ein Geist der Eifersucht und er war auf seine Frau eifersüchtig. Dieser Geist der Eifersucht ist nicht die Beschreibung eines Gefühls, das den Ehemann plötzlich überkommt, nachdem seine Frau sich mit einem fremden Mann verborgen hatte, sondern die Beschreibung eines Handelns von rechtlicher Bedeutung, das geschieht, bevor sie sich mit diesem Mann verborgen hat. Und so legt Rashi unseren Vers aus. Es kam über ihn, bevor sie sich verbarg, ein Geist der Eifersucht und er war auf seine Frau eifersüchtig. Unsere Rabbiner erklärten, damit ist eine Warnung gemeint, dass er sie gewarnt hat, verbirg dich nicht mit diesem Mann. Was bringt den Ehemann dazu, seine Frau so zu verwarnen? Vielleicht sein Verdacht gegenüber diesem Mann oder gegenüber der Beziehung seiner Frau zu diesem Mann. Und vielleicht Gerüchte der Leute. In jedem Fall muss diese Verwarnung vor zwei Zeugen geschehen, wie es Maimonides zu Beginn der Vorschriften über die Sotta nach der ersten Mishnah im Traktat festlegt. Die Eifersucht, von der die Tora spricht, und er war auf seine Frau eifersüchtig, bedeutet, dass er ihr vor Zeugen sagt, verbirg dich nicht mit dem und dem. Welche halachische Situation entsteht durch die Verwarnung, und wenn es dann trotzdem die Frau sich verborgen hat, jetzt geht es schon nicht mehr um ein zufälliges Alleinsein der Frau mit einem fremden Mann, das die Eifersucht des Ehemannes erregt, sondern um ein sich verbergen mit einem Mann, der ihrem Ehemann bereits in seinem Verhältnis zur Frau verdächtig ist. Es ist kein Wunder, dass unter diesen Umständen der Verdacht des Mannes seiner Frau gegenüber formuliert wird, als handele es sich um Gewissheit. Sehen wir uns jetzt die Situation der Eheleute an, die sich in einer schweren Krise ihrer Beziehung befinden und nicht weiter miteinander leben können. Welche halachischen Möglichkeiten bestehen für sie? Der Ehemann kann natürlich, wenn er am Weiterbestehen der Ehe kein Interesse hat, seine Frau mit einem Scheidebrief und der Zahlung der dafür vorgesehenen Summe, da er nicht bereit ist, den Zweifel durch die Prüfung des Wassers aufzuklären, entlassen. Auch die Frau kann entscheiden, dass sie nicht geprüft werden will und damit das Ende der Ehe herbeiführen und ohne die im Scheidungsfall vorgesehene Summe fortgehen. Also sie steht dann zumindest allerdings ohne Geld da. Aber was ist, wenn beide, der Mann und die Frau, weiter miteinander leben und ihre Beziehung wieder aufbauen wollen? Die Tora hat ihnen noch eine solche Möglichkeit eröffnet. Die Prüfung mit dem Wasser der Sotah. Nur aufgrund dieser Prüfung wird die Frau ihrem Mann wieder erlaubt sein, wenn sie sich als rein herausstellt. Und die Familie kann neu aufgebaut werden. Und dazu sagt eben Maimonides, eine Sotah, die getrunken hat und sich als rein herausgestellt hat, sie wird gestärkt, ihr Gesicht glänzt und wenn sie eine Krankheit hatte, wird sie von ihr genommen. Sie wird schwanger werden und ein männliches Kind gebären und wenn ihre Geburten bisher schwer waren, wird sie schnell gebären. Und wenn sie bisher Mädchen geboren hat, wird sie Jungen gebären. Die Auffassung unserer weisen seligen Angedenkens von der Angelegenheit der Sotah, wie wir sie hier in allgemeinen Zügen dargestellt haben, erklärte in ihren Augen eines der erstaunlichen Dinge in dieser Angelegenheit, das für sie besonders schwerwiegend war, das Auslöschen des Gottesnamens. Und so heißt es im Talmud, von großer Bedeutung ist der Frieden zwischen Mann und Frau, denn die Tora sagte, der Name des Heiligen gepriesen sei er, der in Heiligkeit geschrieben wurde, wird im Wasser ausgelöscht. Vor diesem Hintergrund können wir verstehen, warum die Tora sich so sehr bemüht und der Frau und ihrem Mann eine Prüfung anbietet, die auf einem Wunder beruht. Nur ein solches System, wie es im Abschnitt über die Sotah angeboten wird, kann unter diesen Umständen die Rückkehr des Vertrauens, die Rückkehr der Frau zu ihrem Mann und die Rückkehr des Friedens in das Haus ermöglichen. Ja, also sowohl Verständnisfragen als auch, was Sie davon halten. Frau Herritz.
Ja, es sind sehr, sehr harte, die wir da haben. Also die Stoja, Verdacht der Frau, dieses Wasser, sie wird zum Priester geführt. Sie muss dieses Wasser trinken. Das ist ja eigentlich ein Fluch. Wasser, der Mann darf mehrere Frauen haben. Die Frau darf nicht mehrere Männer haben. Meine Frage ist, hat das eigentlich noch zu heute und Bedeutung bei den ultraorthodoxen Juden, wie die mit ihren oder wie Einzelne mit ihren Frauen umgehen. Ich will so keinen Generalverdacht aussprechen, aber ja.
Ja, also die Prozedur der Sotah, die gibt es nicht mehr. Die gibt es einerseits nicht mehr, weil es keinen Tempel mehr gibt und weil die Opfer nicht dargebracht werden können. Aber wie wir auch schon bei Maimonides gehört haben, nicht nur deswegen, sondern der Sanhedrin hat das ja schon in der Zeit des zweiten Tempels abgeschafft, weil die Ehebrecher zugenommen haben. Sie gesagt haben, es gibt keinen Mann mehr, der selber so unschuldig ist, dass er das Recht hat, seine Frau so zu prüfen. Also in dem Sinne ist das völlig irrelevant, das Ganze. Natürlich, was bleibt, ist, dass wenn eine verheiratete Frau eine intime Beziehung mit einem anderen Mann hatte, wenn das rauskommt, im Prinzip ihr Mann verpflichtet ist, sie zu scheiden. Die können eigentlich nicht weiter miteinander leben. Also die Frau gilt als unrein und es gibt keine Möglichkeit mehr, das zu ändern. Und umgekehrt ist es natürlich nicht so. Also es ist schon So, es gibt keine Polygamie mehr heute im Judentum. Das ist für die europäischen, für die aschkenasischen Juden ist das schon um etwa um das Jahrtausend von Rabbeinu Gershom, der in Mainz gelebt hat, angeordnet worden, dass es verboten ist, mehr als eine Frau zu haben. Und eben auch für den Hintergrund der christlichen Umwelt, die das eben auch nicht kannte. Sodass also für die Juden, die aus der europäischen Tradition kamen, völlig klar ist, dass es rabbinische Tradition geht nicht. Bei den Juden aus den arabischen Ländern hat es ein solches Verbot nicht gegeben, denn die lebten ja in muslimischer Umwelt und da hat es ja auch die Polygamie gegeben. Und es hat tatsächlich noch bei den jemenitischen Juden, die etwa zur Staatsgründung Israels eingewandert sind, da gab es durchaus noch Männer, die, ich glaube, eher wohl nicht mehr als zwei Frauen, aber Männer mit zwei Frauen gab es damals schon. Und das hat der Staat Israel hat das verboten und ich glaube, es existiert. Ich habe noch nie davon gehört, dass es noch existiert. Also de facto würden auch die Rabbiner immer, auch weil es eben Staatsrecht ist heute und würde das auch nicht mehr erlaubt werden. Aber grundsätzlich, also die Ungleichheit von Mann und Frau in der Ehe, das ist eine Sache, die bleibt, weil im Grunde genommen ja auch nur der Mann die Scheidung aussprechen kann, obwohl die Rabbiner schon alles tun, wenn eine Frau sich scheiden lassen will, den Mann zu überzeugen, dass er den Scheidebrief gibt. Aber wenn der Mann völlig auf stur schaltet, wird es ein Problem. Und das ist ein großes Thema der jüdischen Feministinnen, auch der orthodoxen Feministinnen heute, auch über alternative Formen von Eheschließung nachzudenken, um diese fehlende Symmetrie irgendwo aufzubrechen. Da ist auch eine Menge, was Einzelne für sich schon machen und einzelne Rabbiner auch bereit sind, unterschiedliche Dinge auszuprobieren, aber sozusagen eine weiterreichende Änderung gibt es dazu noch nicht. Man probiert sozusagen noch ein bisschen rum. Und es ist schon, zumindest in der modernen Orthodoxie, ist klar, dass Dinge da sind, die so nicht mehr weitergemacht werden können und dass die Frauen auch eine gewisse größere Sicherheit für ihren Status auch bei der Eheschließung brauchen. Herr Smith.
Ja, ich habe drei Dinge, die sagen wir. Das erste ist eigentlich, ich habe zwei oder drei Dokumentarfilme über diese Situation gesehen, wie das jetzt ist. Also, es ist eine schreckliche Situation. Also, und das andere ist, ich verstehe vielleicht, ich weiß nicht, woran es liegt genau, aber ich weiß noch immer nicht, was ist genau die Rolle des Wassers? Ist das
Das
jetzt?
Wasser soll, also wie es im biblischen Text heißt, wenn sie schuldig ist, wird das Wasser dazu führen, dass ihr Bauch anschwellt und ihre Lenden zusammenfallen. Im biblischen Text wird nicht eindeutig gesagt, dass sie daran sterben wird. Aber also es würde zumindest heißen, dass es irgendwo nach außen sichtbar ist und die Folgerung der Rabbinen ist schon, dass das letztlich tödliche Wirkung ha haben wird. Wo sie auch sagen, es kann davon vielleicht nicht unbedingt sofort und je nachdem, wenn sie in anderer Hinsicht auch gute Dinge getan hat, kann das sein, dass sie das noch ein paar Jahre vielleicht sogar am Leben hält, aber letztlich wird es sich rächen. Und wenn sie eben unschuldig ist, tut ihr das Wasser gar nichts und sie trinkt es einfach so wie irgendeine andere Flüssigkeit. Und am Ende wird ja angedeutet, dass daraus Leben entsteht. Also der Gedanke ist schon, das muss nicht unbedingt die Wirkung des Wassers selber sein, aber dass sie sozusagen als Belohnung dafür schwanger werden wird, wenn sich herausstellt, dass sie unschuldig war. Das ist
Also es geht
genauso
um
wie
das.
diese mittelalterlichen Gotteswürze, dass man ja solchen Getränken eine prüfende Wirkung zugeschrieben hat. Und das ist eben etwas, wie eben auch Ramban sagt, das gibt es sonst in der Tora nie. Und von daher ist das eine sehr einzigartige
Ja,
Vorschrift, die wir hier haben.
ja. Also es geht um das Trinken von das Wasser.
Ja, es geht um das Trinken dieses Wassers.
Gut. Und das andere ist, ja, ich weiß nicht, ob das hier dann gleiche ist. Ich erlebe bei anderen Ehen, bei meiner viel erlebt so bei anderen Ehen und bei meinen Nachbarn so gelebt. Aber inwiefern spielt Lüge auch eine Rolle? Gibt das keine? Da habe ich gedacht, es ist die Eifersucht, aber es kann natürlich auch Lüge eine Rolle spielen, oder spielt das in den Überlegungen und in
Tora auch keine Rolle.
Ja, also das Ganze ist, also letztlich steht das im Hintergrund, zumindest so wie es nach dem biblischen Wortsinn klingt. Der Mann verdächtigt seine Frau, dass sie eine unerlaubte Beziehung hatte, und die Frau sagt, ich habe es nicht getan. Und der Mann ist der Meinung, dass es eine Lüge ist und ist nicht bereit, ihr zu glauben. Also in dem Sinne steht schon, dass die Thematik der Lüge auch irgendwo im Hintergrund.
Aber Sie wissen doch auch in Literatur und so, man lügt doch über seine Beziehung eventuell außerhalb der Ehe. Also das kann auch für den Mann gelten.
Ja, das Problem ist ja eben, dass nach biblischer Vorstellung der Mann kann nicht die Ehe brechen. Denn er darf ja mit einer anderen Frau Verkehr haben, solange die andere Frau nicht auch verheiratet ist. Dann bricht er natürlich die Ehe eines anderen, aber er kann nicht seine eigene. Ein Mann kann nur die Ehe einer anderen Frau brechen, aber nicht seine eigene.
Ja, ja.
Frau Herrit?
Ich habe das Wasser so verstanden, dass das kein erquickendes, lebend machendes Wasser ist, sondern es steht im Text hier auch drin, dass es eigentlich ein Fluchwasser ist, was mit so kräftigen Einschränkungen bis zum Tode führen kann. Und wenn sie Glück hat und das Wasser irgendwie doch zu sich nehmen kann, dass daraus auch ein weitere Schwangerschaft oder wie auch immer entstehen kann. Aber eigentlich ist das Wasser, ich sag mal brutal, ein Todesurteil.
Ja, man braucht eigentlich ein Wunder sozusagen, dass es nicht geschieht. Also die Annahme ist halt, wenn sie unschuldig ist, tut ihr das nichts. Aber es scheint schon, dass dieses Wasser auch irgendwie so zubereitet ist, dass es eben nicht gut schmeckt. Und manchmal wird es auch mit Bitterwasser übersetzt. Aber da sind sich die Ausleger nicht einig in diesem Ausdruck. Also da steht diese Wurzel Mar wohl drin, aber man ist sich nicht einig, ob das wirklich bitter schmeckt oder ob es eigentlich gar nicht auf den Geschmack ankommt, sondern nur auf seine Wirkung, die eben entweder tötet oder zum Leben bringt, je nachdem, ob sie schuldig oder unschuldig ist. Und man könnte annehmen, zumindest nach dem Wort sehen, dass es kein besonders gut schmeckendes Wasser war. Herr Müller. Sie sind noch stumm geschaltet.
Zu dem Scheidungsbrief. Ein Mann kann sich scheiden lassen, ohne Grund anzugeben, wenn er seiner Frau einen Scheidebrief ausstellt. Mit einer gewissen Zahlung verbunden ist.
Also es ist von vornherein in der Ketuba, in der Eheschließungsurkunde, wird von vornherein eine Summe festgelegt, die Frau im Fall ihrer Scheidung oder wenn sie Witwe wird, bekommt. Das war einfach, weil die Frau ja kein eigenes Einkommen hatte zu der Zeit, war also von vornherein schon bei der Eheschließung für den Fall vorgesorgt, wenn sie eben alleine dasteht, sei es als Witwe, sei es als geschiedene Frau. Und wir werden noch den konkreten Text über die Frage des Scheidungsbriefs, den werden wir noch im Deuteronomium haben. Es ist nicht so, dass der Mann einfach sagen kann, ich will nicht mehr und sie sich scheiden lassen. Der Text im Deuteronomium sagt davon, wenn er an ihr etwas Unangenehmes gefunden hat, und die Rabbinen diskutieren lange darüber, ob das wirklich was Schwerwiegendes oder ob das eine versalzene Suppe sein kann, sozusagen.
Naja, es gibt eine Parascha, da steht drin, der Mann kann sich scheiden lassen, wenn sie in seinen Augen keine Gunst mehr findet.
Ja, also es gibt, vielleicht bringe ich, wenn wir zu Deuteronomium kommen, da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt solche Interpretationen, also es ist nicht völlig willkürlich, aber letztlich auch bis heute, wenn ein Mann zum Rabbinatsgericht gehen wird und sagen, ich will meine Frau scheiden lassen, wird man wahrscheinlich nicht allzu sehr nachbohren, welche Gründe er nun hat, und wenn er will, dann will er halt sozusagen. Aber immerhin ist sozusagen, er muss dafür einen Preis bezahlen, und das ist eigentlich für die natürlich heute wichtig, sind zumindest eine nennenswerte Summe auch schon in dem Ehevertrag.
Ja, das ist die eigentliche Frage. Wann kann er sie ohne Scheidebrief, also Get, wann kann er sie wegschicken?
Nein, weil wenn also die wenn Frage kann, wäre, was hier eben auch der Fall war, dass wann tritt der Fall ein, dass die Frau die Summe, die vorgesehen ist, nicht bekommt? Das ist im Grunde genommen die kritische Frage. Und das wäre hier in unserem Zusammenhang, wäre das, wenn die Frau sagt, ich bin nicht bereit, das Wasser zu trinken. Wenn sie sozusagen die Möglichkeit, sich als unschuldig zu erweisen, nicht ergreift und damit sozusagen zugibt, dass sie schuldig ist, dann kann sie zwar ihren Mann verlassen, beziehungsweise er ist auch irgendwo ja, fast verpflichtet, nach rabbinischer Vorschrift sie zu entlassen, aber dann bekommt sie eben nicht die Summe, die sonst bei einer Scheidung da gewesen wäre. Also das kann, also Ehebruch der Frau, das würde auch bis heute am Rabbinatsgericht anerkannt werden, Ehebruch der Frau ist ein Grund, dass sie die Summe, die vereinbart ist, nicht bekommt. Aber das sind wirklich Dinge, wenn also wirklich in dem Sinne ein Bruch von Seiten der Frau vorliegt, nicht, wenn sie dem Mann nicht mehr gefällt oder so, das sind Dinge, die da keine Rolle spielen. Das ist also wesentlich eingeschränkter, die Möglichkeiten.
Weil wenn der Mann die Ehe nicht fortsetzen will, jetzt ohne Fremdgehen und Untreue, wenn er sie nicht mehr fortsetzen will, dann hat er auch kein Interesse dran, ihr einen Scheidebrief auszustellen und damit Geld zu bezahlen. Er kann sie also ohne Scheidebrief einfach wegschicken.
Sie wird, wenn er das nicht bezahlt, wird sie seine Frau bleiben. Aber er kann natürlich sich entscheiden, ich ziehe eine andere Wohnung um und ist mir doch egal, ob die jetzt geschieden ist oder nicht. Und das ist wirklich ein Problem. Man nennt diese Frauen Agunot, deren Männer sie im Grunde genommen verlassen haben und auch nicht mehr mit ihnen zusammenleben, aber nicht bereit sind, ihnen einen Scheidebrief auszustellen, sei es aus finanziellen Gründen, sei es aus Gehässigkeit. Und das ist eben für die Frau wesentlich problematischer als für den Mann. Also auch der Mann kann nicht heiraten vor dem Rabbinatsgericht, solange er seine Frau nicht geschieden hat, heute zumindest nicht. Aber wenn er eine außereheliche Beziehung hat, passiert ihm gar nichts sozusagen. Das ist zwar nicht okay, aber es ist kein großes Problem. Ja, weil die Frau, solange sie nicht geschieden ist, nicht die Möglichkeit hat, sei es zu heiraten, und wenn sie mit einem anderen Mann eine intime Beziehung hätte und ein Kind daraus kommt, gilt dieses Kind als Bastard und im Grunde genommen nicht als vollgültiger Jude. Und das ist ein Riesenproblem. Und von daher sind diese Frauen wirklich sehr arm dran. Und das ist eine der großen Kämpfe, die jüdischen Feministinnen kämpfen, dass da mehr Druck gemacht wird oder mehr Lösungen gefunden werden. Es gab im Mittelalter, Maimonides hat das eingeführt, da gab es oft, also man muss gar nicht mal böswillig gewesen sein, das konnte passieren, ein Mann geht auf eine lange Reise und kommt nie wieder. Und man weiß nicht, ob er am Leben ist oder was auch immer. Und solange es keinen Beweis gibt, dass er tot ist, ist die Frau verheiratet. Und da hat Maimonides die Leute gezwungen zu sagen, sie müssen einen Scheidebrief auf Bedingungen ausstellen. Sie müssen sagen, wenn ich bis zu dem und dem Datum nicht zurück bin, ist meine Frau geschieden, um solche Fälle zu verhindern. Das war ein altes Problem, das es damals schon gegeben hat. Und parallel dazu könnte man eben auch sehen, wie man bei solchen böswilligen Fällen dazu kommt.
Das ist eine Art Toterklärung.
Bitte?
Es ist eine Art Toterklärung.
Nein, nicht dasselbe. Es ist die Möglichkeit, die Frau als wiederverheiratungsfähig darzustellen. Denn
ach so, sie wird dann von dem Makel, sage ich mal, der Aguna, also der angeketteten
Frau. Sie ist dann keine Aguna, sondern wenn eben der Scheidungsbrief auf Bedingungen zu einem bestimmten Datum ausgestellt ist, ist sie ganz normal geschieden, bekommt das Geld und kann frei Wieder neu heiraten.
Ja, okay.
Ohne dass man annehmen muss, dass ihr Mann tot ist.
Ja. Das, und dann ist sie auch keine, wie sagt man, keine Mamsa mehr.
Genau, das Problem ist dann, wenn sie geschieden ist, ist das Problem nicht da. Denn wenn man das anders machen würde, wenn man ihn sozusagen aufgrund von Wahrscheinlichkeit für tot erklären würde, Aber er kommt dann doch und die Frau heiratet nochmal und
Und wieder.
bekommt Kinder. Wenn dann der erste Mann doch noch lebend auftaucht, werden die Kinder ja Bastarde, obwohl niemand schuld ist. Aber von daher ist sozusagen dieser Scheidungsbrief auf Bedingung ist die bessere Lösung, die
Okay.
sozusagen alle Probleme in dem Fall löst. Also die Rabbinatsgerichte gehen manchmal schon so weit, dass sie Männer, die sich weigern, den Scheidungsbrief zu geben, dass sie die ins Gefängnis stecken. Also diese Autorität haben die Rabbinatsgerichte im Staat Israel, weil wir ja keine Zivilehe haben. Also das
Ja.
gilt alles nur über die religiösen Gerichte. Und die haben die Möglichkeit, die Männer auch zu einer Gefängnisstrafe zu verurteilen, was nicht immer hilft. Es gibt Leute, denen selbst das egal ist.
Gut, danke.
Ja, also wir sehen eine gar nicht einfache Sache. Noch vielleicht noch ein kurzer Hinweis darauf. Dieser Gedanke von der Sotah steht wohl auch im Hintergrund beim Matthäusevangelium, wo es heißt, dass Josef, als er erfährt, dass Maria schwanger wird, sich in aller Stille von ihr trennen möchte. Also das setzt eigentlich schon die rabbinische Interpretation voraus, dass nämlich der Mann nicht gezwungen ist, bei einem Verdacht seine Frau das Wasser trinken zu lassen, sondern dass er die Wahl hat. Und da eigentlich dieses Schweigen Josefs ein Verzichten, auch dass sie das Wasser trinken lassen ist. Und das wird in einem apokryphen christlichen Text, in dem sogenannten Jakobusevangelium, da ist das noch viel deutlicher. Das ist eigentlich ist das Jakobusevangelium eine Geschichte der Geburt Marias. Und da wird eben auch beschrieben, wie Maria zunächst eine Tempeljungfrau war und dann, nachdem sie halt ihre Menstruation bekommt und nicht mehr im Tempel sein kann, wird sie dem schon recht alten Josef als Frau gegeben und es stellt sich dann raus, dass sie schwanger ist. Und Josef selber ist völlig entsetzt und sie werden vor den hohen Priester gebracht und da müssen beide die Wasser trinken, interessanterweise. Also das ist nicht wörtlich wie die biblische Tradition und beide erweisen sich als unschuldig dabei. Aber also von daher hat auch in die christliche Tradition noch dieser Gedanke der Sotah weitergewirkt. Ja, und was auch auffällt, dieses eifersüchtig sein, was hier in dem Fall für die Beziehung zwischen Eheleuten, für den eifersüchtigen Mann vorkommt, kommt ansonsten in der Bibel eigentlich immer nur bei dem eifersüchtigen Gott vor. Das ist also genau dasselbe Wort. Und von daher gibt es hier durchaus auch einen Midrasch aus Numeri Rabbah, der unseren Text der Sotah auf Gott und Israel, eben seine Frau, überträgt. Und da heißt es eben, wenn über einen Mann der Geist der Eifersucht kommt, das heißt, Mose hatte geweissagt, dass Gott einst gegen sie in Eifer geraten werde. Darum steht gleich im Anfange des Abschnitts, und es kommt über ihn der Geist der Eifersucht, was auf die wegen des Kalbes entstandene Eifersucht in der Vergangenheit hinweist. Und zuletzt heißt es wieder, also am Ende des Textes heißt es ja auch nochmal, und es kommt über ihn der Geist der Eifersucht, was auf die Zukunft geht. Und er ist eifersüchtig auf sein Weib. Das war in den Zeiten Ezechiels der Fall, wo die Israeliten Götzendiener waren. Weshalb Gott über sie in Eifer geriet, wie es heißt in Ezechiel 8. Und er sprach zu mir, Menschensohn, erhebe deine Augen gegen Norden hin. Und ich erhob meine Augen gegen Norden hin. Und siehe, nördlich vom Tore des Altares war jenes Bild der Eifersucht am Eingang, also ein Götzenbild, das die Eifersucht Gottes erregt. So stelle er das Weib vor den Ewigen. Denn Ezechiel hatte sie deshalb zur Rede gestellt, um sie Gott wieder zuzuführen. Es nützte ihm aber nichts. Und es tue ihr der Priester, das heißt Ezechiel, der in seiner Vorstellung am Anfang des Buches Ezechiel wird er auch als ein Priester bezeichnet, nach diesem ganzen Gesetze. Weil er sowohl wie der Priester Jeremia ihnen prophezeit hatte, dass Strafen über sie kommen würden. Nämlich, so wie Strafen über die Israeliten in der Wüste wegen der Fertigung des Kalbes gekommen wären, so würden auch solche über die Israeliten in ihren Tagen kommen. Du findest, dass sie wegen der Fertigung des goldenen Kalbes durchs Schwert starben. So heißt es auch in den Tagen jener Priester von ihnen bei Jeremia, und wen das Schwert trifft, den trifft das Schwert. Wegen des Kalbes starben sie auf eine außerordentliche Weise, so auch in den Tagen Jeremias. Siehe da selbst, durch tödliche Krankheiten sollen sie sterben. Wegen des Kalbes starben sie durch die Pest, wie es heißt in Exodus 32, und der Ewige schlug das Volk. Ebenso starben sie in den Tagen Jeremias durch die Pest. Wen die Pest trifft, den trifft die Pest. Wegen des Kalbes heißt es in Exodus 32, und am Tage meiner Heimsuche. Und in den Tagen Ezechiels heißt es, und es nahen sich die Tage der Heimsuchung der Stadt. Darum heißt es, und es tue ihr der Priester nach diesem ganzen Gesetze. Und der Mann ist frei von der Schuld. Das ist Gott, der Israel frei machen wird, dass sie nicht noch einmal eine solche Schuld vor ihm begehen. Denn so hat er zu ihnen durch Ezechiel in Kapitel 36 gesprochen, und ich sprenge auf euch reines Wasser und gebe euch ein neues Herz und gebe meinen Geist in euch. Ebenso heißt es bei Ezechiel im 37. Kapitel, und ich erlöse sie aus allen ihren Wohnorten, an denen sie gesündigt hatten. Und selbiges Weib wird ihre Schuld tragen. So wie es heißt, nicht euretwegen tue ich es, spricht der Herr Gott, dass ihr es wisset, schämet euch und errötet vor euren Wegen, Haus Israels. Und so wie Gott ihnen wegen des Kalbes verziehen und Wohlgefallen an ihnen gefunden und unter ihnen gewohnt und sie in das Land geführt hat, so prophezeit Ezechiel, dass Gott auch einst so tun werde, wie es heißt er selbst, und spricht zu ihnen, so spricht der Herr Gott, siehe, ich nehme die Kinder Israels heraus aus den Völkern, und sie sollen sich nicht mehr durch ihre Götzen und ihre Abscheulichkeiten verunreinigen. Und meine Wohnung soll wieder bei ihnen sein. Denn ich, der ewige Heilige Israel, wenn mein Heiligtum unter ihnen ist, immer da. Also hier wird sozusagen der Versuch gemacht, eben diese Geschichte von dem eifersüchtigen Mann zu vergleichen mit Gott und Israel. Und auch hier sieht man eigentlich die Tendenz, den Text irgendwo auch in eine andere Richtung auszulegen. Denn man könnte ja zu der Folgerung kommen, wir haben ja gesehen, Israel ist schuldig geworden, sowohl beim Kalb als auch in der Zeit Jeremias und Ezechiels, und das müsste ja eigentlich das Ende sein. Und da merkt man, dass der Mann ist frei von Schuld, das wird jetzt nicht so interpretiert, Gott ist unschuldig, sondern Gott macht Israel frei von Schuld und ermöglicht eigentlich aus freier Entscheidung mit reinem Wasser, das er auf sie sprengt, einen neuen Anfang. Das ist vielleicht auch eine Art von Wunder, sozusagen. Es ist etwas, das nach normalen Ermessen nicht stattfinden würde, aber Gott entschließt sich, es zu tun. Und auch auf die Weise wird der Text nochmal in eine ganz andere Richtung hin aufgebrochen. Ja, sind dazu Anmerkungen, Fragen? Herr Müller, ist Ihre Hand noch übrig geblieben vom vorigen Mal oder haben Sie jetzt noch eine? Okay. Frau Dankowski.
Ja, dieser Passus, jetzt der letzte, der macht mich ja nochmal sehr nachdenklich, und ich frage mich, ob man nicht eigentlich aus dem Verhalten Gottes, seinem angefochtenen und eben manchmal auch sündigen Volk gegenüber, lernen könnte, was die Beziehungen unter Menschen anbelangt und in Besonderheit, was die ehelichen Beziehungen angeht. Denn da liegt ja beides drin, die Möglichkeit des Neuanfangs, also des Verzeihens. Das würde ich dann aber auch gerne reziprok sehen und nicht nur so einseitig auf die Frau bezogen, aber auch das eigentliche Problem, zumindest nach modernem Empfinden, entsteht ja doch dort, wo es um Vertrauen geht. Und es besteht ja immer noch, natürlich immer gleichzeitig die Möglichkeit, dass dieser Verdacht völlig unbegründet ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass man eben auch in antiker Zeit schon ein Gefühl dafür hatte, dass Eifersucht sehr schnell zu einem notorischen Problem wird oder einfach vorhanden ist, also schnell ja auch eine pathologische Qualität bekommt. Das heißt, es werden immer wieder Anlässe sich finden, wo man dann die Partnerin unter Verdacht stellt. Das ist durch welches Wasser auch immer nicht wirklich zu heilen, sondern Das ist letztendlich zutiefst eine Vertrauensfrage, die an der Stelle anders gelöst werden muss. Und ich denke, das Verhalten Gottes seinem Volk gegenüber ist da eigentlich vorbildhaft.
Jetzt. Zumindest so, wie es hier dargestellt wird.
Ja. Ja.
Ja, vielleicht so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass in dem am Abschluss von unserem Text über die Sutta von Samet, er sagt ja immer, dass es ja wohl dieses Wunder braucht, damit man wieder zusammenleben kann. Und natürlich kommt ja wohl die Frage, ja, wir haben ja die Wasser der Sutta nicht mehr, das Wunder passiert ja nicht mehr. Und ob er da nicht vielleicht andeuten möchte, ja, es braucht eine Art Wunder. Es braucht eben vielleicht die wunderbare Bereitschaft der Eheleute zu sagen, da war vielleicht was, aber wir fangen jetzt doch trotzdem neu an. Vielleicht könnte man das so auch nochmal neu aktualisieren dann eben. Was ist sozusagen, was an die Stelle des Wassers der Sutta tritt, wenn es sie nicht mehr gibt? Was kann das Wunder sein, das einen neuen Anfang für eine Beziehung ermöglicht?
Ja.
Ja, dann werfen wir vielleicht noch einen Blick auf die Opfer der Stammesfürsten. Also wie gesagt, 12-mal dasselbe. Das merkt man auch in der Synagoge. Das ist ja ein ziemlich langer Text, wie das gelesen wird. Ich habe das auch schon mal in der Tora gelesen und man hat selber beim Lesen das Gefühl, die Gemeinde ist noch so froh, wenn das endlich fertig ist, weil es halt immer 12-mal halt dasselbe ist, nur mit unterschiedlichen Namen. Und natürlich stellt sich die Frage, hätte die Tora nicht einfach dann sagen können, die Opfer waren so und so und jeder von den 12 brachte sie nacheinander da. Warum muss man das 12-mal im Detail erklären? Der Midrasch versucht jetzt zu sagen, oder eigentlich was reinzulegen, eigentlich für jeden Stammesfürsten nach einem Aspekt, der für ihn charakteristisch ist, die Opfer irgendwo allegorisch zu erklären. Und dadurch bekommt jeder, bei jedem das eine neue Bedeutung. Ich habe jetzt nur als langen Text, habe ich das erste Opfer von Nachschon, dem Stammesfürsten von Juda, rausgeholt und nachher noch mal ein bisschen zusammengefasst bei Issachar. Und das wird mit allen 12 wird das durch, geht der Midrasch durch. Das ist eine wirklich sehr lange Sache. Also gucken wir mal, wie viel wir noch in den verbleibenden Minuten schaffen. Also, es fängt also an eben mit dem Darbringen des Opfers von Nachschon ben Aminadab und sein Opfer. Jetzt ist schon eine andere Auslegung. Was ersahen die Fürsten, Opfer bei dieser Gelegenheit darzubringen? Die Rabbinen sagen, obwohl das Opfer gleich ist, sie haben doch alle wegen großer Dinge dargebracht. Und jeder Einzelne hat nach seinem Gutdünken dargebracht. Nachschon aber machte den Anfang und brachte nach der Ordnung der Herrschaft dar, die ihm sein Vater über seine Brüder verliehen hatte, wie es heißt, Juda, dir huldigen deine Brüder, ein junger Löwe ist Juda, Juda war der mächtigste aus seinen Brüdern und aus ihm war der Fürst. Und es gab eine Überlieferung in der Hand des Stammes Juda, ihrer Weisen und Großen von unserem Vater Jakob her, betreffs allem, was jedem Stamme bis zu den Tagen des Messias begegnen werde. Und so war auch in der Hand jedes Stammes eine Überlieferung betreffs allem, was ihm bis zu den Tagen des Messias widerfahren werde, von ihrem Vater Jakob her. Also jeder hat seine eigene Überlieferung und seine besondere Bedeutung. Und das Opfer jetzt des Fürsten von Juda steht unter dem Aspekt, Juda ist der herrschende Stamm, der das Königtum hervorgebracht hat. Und so werden jetzt die einzelnen Opferbestandteile erklärt. Und sein Opfer. Und dazu gehören ja die Schüssel und das Sprengbecken. Die brachte er dar gegenüber den Königen des Hauses Davids, welche von ihm erstehen und unter dem Himmelsgewölbe über Meer und Land regieren sollten, sowie Salomo und der König Messias. Betreffs Salomo, denn er herrschte über die ganze Seite des Stromes von Tifsach bis Asa. Rav und Samuel sind darüber verschiedener Meinung. Der eine sagte, Tifsach lag an dem einen Ende der Welt und Asa am anderen Ende der Welt. Der andere sagte, sie lagen beisammen. Es soll damit angedeutet sein, so wie er von Tifsach bis Asa geherrscht hat, so hat er auch über die ganze Welt geherrscht. So wie es heißt, in 1 Könige und alle Länder begehrten nach dem Antlitz Salomos, um zu hören seine Weisheit. Und sie brachten an jeder sein Geschenk. Und woher lässt sich beweisen, dass er auch über das Meer geherrscht hat? weil es heißt, und auch das Schiff Hirams, welches Gold aus Ophir brachte. Und denn der König hatte ein Tarschisschiff auf dem Meere mit dem Schiffe Hirams. Einmal in 3 Jahren kam das Tarschisschiff. Und Psalm 89 heißt es, ich setze über das Meer seine Hand und über die Ströme seine Rechte. Und betreffs des Königs Messias, und er herrscht von einem Meere bis zum anderen und von einem Strom bis zu den Enden der Erde. Und woher lässt es sich beweisen, dass er auch auf der Erde herrschen wird? Weil es heißt, es bücken sich vor ihm alle Könige, alle Völker dienen ihm. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam wie eines Menschen Sohn, und ihm ward Herrschaft und Herrlichkeit gegeben. Und der Stein, welcher an das Bild gestoßen, war zu einem großen Berge und erfüllte die Erde. Darum also brachte Nachschon eine Schüssel dar, gegenüber dem Meere, was die ganze Welt umgibt und der Form nach einer Schüssel gleicht. Und warum war ihr Gewicht 130 Schekel? Weil Gott, als er am dritten Tage der Schöpfung der Welt alle Wasser an einem Ort versammelte, sie Meer nannte. Und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und das Wort für Meer, Yamim, hat in der Zahl 100. Denn die beiden Jud haben jeweils den Zahlwert von 10 und das Mem von 40, sodass man also auf die Wasser auf 100 kommt. Da kam Salomo und fügte noch ein Meer zum Werke des Heiligtums hinzu, worin die Priester eintauchen, wie es eben heißt, bei den Tempelgeräten. Und er machte das gegossene Meer 10 Ellen von seinem einen Rande bis zu seinem anderen Rande. Und das Umfassende sind dann wohl die 30 Ellen, welches die Messschnur des Meeres war, die Salomo um das Meer gemacht hatte, fügte er zu dem Gewichte der Schüssel noch 30 Schekel hinzu, gegen das Meer Salomos. Siehe, das gibt 130 Schekel, nämlich das Gewicht der Schüssel gegen die Meere und das Meer des Salomo. Also man merkt, das ist eine ziemlich komplizierte Berechnung und ziemlich weit hergeholt. Kein Mensch glaubt, dass das der Wortsinn ist, sondern es soll halt in die Richtung gebracht werden, und da findet man halt die passende Berechnung. Dann ein silbernes Sprengbecken, das heißt Misrak auf Hebräisch, gegenüber der Welt, die wie ein Ball gemacht ist, offensichtlich eine frühe Vorstellung, dass es sich um eine Erdkugel und keine Erdscheibe handelt, der von Hand zu Hand gesprengt bzw. geworfen wird, was dasselbe Verb Nisrak ist. Und warum war sein Gewicht 70 Schekel? Weil sie beide, Salomo und der Messias, über 70 Völker geherrscht haben, da sie von einem Ende der Welt bis zum anderen regierten. Das ist die wirklich akzeptierte Zahl von 7 Völkern, die schon in der Völkertafel in Genesis 10 vorkommt. Beide voll, also sowohl die Schale als auch das Sprengbecken, denn die Völker brachten Salomo Geschenke dar, und so werden sie auch einst dem König Messias Geschenke darbringen, wie es heißt, die Männer von Saba und Sabäa bringen Geschenke. Feines Mehl, Solet, bezieht sich auf, wie es in Klageliedern heißt, die teuren Kinder Zions, eingefasst Mesulaim in feines Gold. Was im Grunde genommen die Beziehung zu Zion und zu Juda schafft. Gemengt in Öl, wie es heißt bei Kohelet, besser ein guter Name als gutes Öl. Und im Hohen Lied, wie ausgegossenes Öl ist dein Name, denn ihr guter Name ging durch die ganze Welt. Warum waren sie von Silber? Es heißt, ausgewähltes Silber ist des gerechten Zunge. Eine Schale 10 Schekel Goldes gegen die 10 Geschlechter von Peretz bis David, wie wir sie im Buch Ruth haben, wo ja einzelne Chetzron, Aminadav, Nachschon, Obed, Isai und David erwähnt werden. Eine Schale, also mit der Betonung auf 1, im Hebräischen ist es eben ein Unterschied, ob man den unbestimmten Artikel 1 hat oder ob eine Schale wirklich ausdrücklich die Zahl 1 gesagt wird, weil sie nämlich alle vollkommen gerechte Männer waren. Voll Räucherwerk, weil ihre Worte angenehm wie der Duft des Weihrauchs waren. Ein junger Stier gegen Abraham, welcher das Haupt der Abstammung ist, von dem es heißt in Genesis 18, und zu den Rindern lief Abraham. Ein Widder gegen Isaak, wie es heißt, und er nahm den Widder und opferte ihn an seines Sohnes statt. Ein Schaf gegen Jakob, von dem es heißt, und Jakob schied die Schafe. Ein Ziegenbock zum Sündopfer gegen Juda, welcher seinem Vater Josefs Byssusrock brachte, welchen sie in das Blut des Bockes eingetaucht hatten. Wie es heißt, und sie schlachteten einen Ziegenbock. Und Juda brachte ihn seinem Vater und sprach, erkenne doch, ob es der Rock deines Sohnes ist oder nicht. Darum wurde ihm auch mit demselben Maße gemessen, denn Tamar sprach zu ihm in Kapitel 38, erkenne doch, wem dieses Siegel und diese Schnur gehört. Darum also heißt es hier Sündopfer, weil sie es darbrachten zur Sühne für ihn, dass er seinen Vater betrübt hatte. Und zum Ganzopfer oder Friedensopfer, das wird unterschiedlich übersetzt, und wir hatten ja auch schon einen ganzen Text mal zu dem Ganzopfer, das sind David und Salomo, welche die Regentenreihe begonnen haben. Denn unter Rind ist nichts anderes als Königswürde zu verstehen. Siehe Deuteronomium 32, wo es heißt, mit Rahm vom Rind und Milch von Schafen, was der aramäische Targum übersetzt, gib ihnen die Beute ihrer Könige. Ganzopfer bzw. Friedensopfer, weil sie vollkommen Gerechte waren und die Israeliten in ihren Tagen friedlich gelebt haben. Und in den Tagen Salomos war die Herrschaft vollständig, wie es heißt, und Salomo saß auf dem Throne des Ewigen. Beide bauten das Heiligtum. David legte den Grund und Salomo führte den Bau aus. Dann schließlich noch 5 Widder, 5 Böcke, 5 einjährige Lämmer, insgesamt 15, gegen die 15 Könige, die von Rechabeam, also dem Sohn Salomos, bis Zidkia, dem letzten von der babylonischen Eroberung, regiert haben, immer König und Sohn des Königs. Manche von ihnen waren vollkommene Gerechte, manche von ihnen mittelmäßige und manche von ihnen waren vollkommene Frevler. Das ist das Opfer Nachschons, des Sohnes Aminadavs. Als Gott sah, dass er nach der Ordnung der Väter und nach der Regentenfolge geopfert hatte, fing er an, sein Opfer zu loben. Das ist das Opfer Nachschons, des Sohnes Aminadavs. Also hier wird jedes einzelne Opfertier, jede Schale, jede Zahl wird auf irgendetwas interpretiert, was mit dem Königtum im Stamm Juda zu tun hat. Und ich reiße hier gerade noch kurz an, beim Stamm Issachar, der gilt eben als der Torah-gelehrte Stamm. Und so wird dann die Schüssel auf die Torah interpretiert, die Brot genannt wird. Die 130 Schekel werden auf die Bücher der geschriebenen und der mündlichen Tora auch wieder mit einer ziemlich komplizierten Berechnung gedeutet. Das silberne Springbecken wird mit der Tora, die mit Wein verglichen wird, identifiziert. Die 70 kommen durch den Zahlenwert des Wortes Wein und die 70 verschiedenen Auslegungsweisen der Tora zustande. Und so geht es immer weiter. Und so wird es auch bei den anderen Stämmen gemacht. Das sind normalerweise Eigenschaften, die entweder aus dem Jakobssegen oder aus dem Mosesegen genommen sind. Und da geht man das Ganze durch. Also eigentlich könnte man, wenn das in der Synagoge gelesen wird, sich einen Auszug aus dem Midrasch daneben legen und jedes einzelne Opfer anders lesen, sozusagen mit seiner anderen Bedeutung. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Hinweis darauf, wie es eben wirklich 70 Gesichter der Tora ist. Und ein gleichlautender Text sich immer wieder neu interpretieren kann. Ja, wir sind schon gegen Ende unserer Zeit, aber wenn noch Fragen, Anmerkungen sind, gerne noch. Herr Müller.
Ja, nur zu den Zahlen möchte ich noch erwähnen, dass also die 26 Geschlechter, die hier aufgeführt sind, dass das der Zahlenwert des Namen Gottes ist.
Ja.
Also Yahweh ist 26. Mhm.
Ja, das kann da auch noch mitspielen natürlich. Also hier ist wirklich natürlich allen möglichen Zahlen spielen Tor und Tür geöffnet.
Ja.
Herr Schneider.
Ich habe nur eine kurze sprachliche Frage. Und zwar ist hier ein paar Mal von der Schüssel die Rede. Ich wollte wissen, ob das dasselbe Wort ist, wie das im Schöpfungsbericht auftaucht, das Rakia. Das ist, heißt ja, glaube ich, auch Schüssel. Ist das dasselbe Wort oder ein anderes?
Nein, ja, die Rakia, das ist das Himmelsgewölbe. Die Schüssel hier, das ist die Ke'ara. Hm. Das sind Wörter, die nichts weiter miteinander...
Okay. ist das, was wir auch teilweise im Tempelbau mit ehernes Meer übersetzen?
Nein, das wird eben wirklich Meer genannt. Das ist ja das, was erwähnt wurde bei dem Meer, das Salomo errichtet hat. Das wird gerade nicht Schüssel, sondern Meer genannt. Aber man muss sich natürlich als eine Schüssel vorstellen, denn die Wasser müssen ja irgendwie gehalten werden. Aber das heißt wirklich einfach nur Meer, ja. Gut, da hatten wir einen sehr vielfältigen Abschnitt und ich freue mich auch, dass die Sutta uns so intensiv beschäftigt hat. Das ist ja ein Text, der normalerweise nicht so sehr einem vertraut ist und ich glaube, da hat schon einige interessante Dinge auch gezeigt. Beim nächsten Mal brechen wir dann endlich vom Sinai auf. Im nächsten Wochenabschnitt kommt der Aufbruch und von daher haben wir dann noch wieder ein bisschen mehr Handlungen, die uns auch interessieren können. Ja, dann wünsche ich Ihnen inzwischen ein gutes Pfingstfest. Wir haben Shavuot 2 Tage vorher und dann können wir uns nach den Feiertagen eben.
Da können wir ein bisschen über die Zahl 50 reden, ja?
Ja, das hat mir bei der Umerzählung ja ein bisschen versucht anzuschneiden. Gut.
Okay.
Ja, vielen Dank.
Ja, gerne. Bis
alles Gute.
Tschüss.